Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportradio.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportradio.de. Wir blicken zurück auf ein bewegtes Wochenende, auf großartige Players Championship in Pontevedra Beach und natürlich müssen wir auch nach Portugal gucken, wo der deutsche Sebastian Heisele ein wirklich großartiges Ergebnis abgeleistet hat, das später auch bei uns in der Sendung den Auftakt macht, aber natürlich The Players Championship. Die Besten der Besten sind dabei und bei uns heute mit in der Sendung dabei Felix Haselsteiner, auch einer von den ganz Guten. Hallo Felix.
Ja, dankeschön. Servus.
Und vor allen Dingen einer der ganz Guten auf dem Platz in Pontevedra Beach, denn du hast den Platz vor wenigen Tagen, das ist noch gar nicht so lange her, erst gespielt. Wir haben neulich in der Sportshow schon mal drauf geguckt, aber jetzt kannst du für alle, die es vielleicht nicht mitgekriegt haben, natürlich nochmal von dem Platz schwärmen, bevor wir dann in die Analyse des Turniers gehen.
Ha, schwärmen kann man da genug. Ist ein großer, dritter Platz, war wirklich eine spezielle Erfahrung, dort mal gespielt zu haben. Wir haben nur 2 Tage gespielt, was natürlich besser war, wenn man den Platz auch mal kennenlernen konnte. Man sieht den Platz heute mit ganz anderen Augen. Also gerade natürlich das 17. Loch muss man da herausheben. Wenn man da selber mal gestanden hat auf dem Abschlag, auf einmal ist jeder Wasserball, der da bei den Profis zu sehen ist, vollkommen normal, vollkommen verständlich und generell. Man kann das Leid, das diese armen Spieler da gestern und vorgestern insbesondere hatten, vollkommen nachvollziehen, wenn man das selber mal gespielt hat.
Und es sind ja auch einige ganz große Namen an diesem Inselgrün da sogar geplatzt. 125 Meter lang dieses Loch, wie gesagt, ein Inselgrün, eher so durch die Not damals geboren. Seit 1977 wird das Turnier übrigens in Pontevedra Beach ausgetragen und für dieses Turnier wurde 1982 dann vor allen Dingen dieser Stadium-Kurs errichtet und Pete Dye, der das Ganze nicht nur entworfen hat, sondern eben auch umgesetzt hat, der stand vor dem Problem, dass es ein sehr sumpfiges Gebiet dort in Florida ist und dass er irgendwo zur Befestigung Sand hernehmen musste und der fehlte dann plötzlich an dem 17. Loch, plötzlich war da ein großer Krater und da hat seine Frau gesagt, mach doch einfach Wasser rein und mach ein Inselgrün raus. So ist das ganz kurz zusammengefasst gewesen, diese Geschichte. Er war da erst gar nicht mit zufrieden, aber man gut, er hat auf seine Frau gehört.
Ja, war gut, dass er auf seine Frau gehört hat. Vor allem, wenn ich die Geschichte noch richtig im Kopf hat, war es so, er hat schon geplant, dass es um dieses Grün herum noch ein bisschen Auslauffläche gibt, wie sie ja normalerweise auf Golfplätzen ist, dass man zwar ein Inselgrün hat, aber man hat ein bisschen rough daneben, dass die Bälle zumindest abgehalten werden. Und seine Frau hat ihm dann geraten, da komplett konsequent zu sein und eben gesagt, du machst nur das Grün und jeder Ball, der nicht am Grün ist, ist im Wasser. Und das ist natürlich schon, das macht diesen Reiz auf der 17 aus, dass es keine Möglichkeit gibt, für Bälle anzuhalten, die ein bisschen zu lang sind. Und das hat man ja gestern ein paar Mal gesehen.
Ganz genau. Und deshalb steigen wir jetzt auch gleich ein hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de in die Analyse des Players Championship 2017.
Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Immer werktags von 9 bis 11 und von 14 bis 16 Uhr bekommst du bei mir in der Sportshow die wichtigsten Sportthemen des Tages serviert. Dir schmeckt unser täglicher Sportshow-Cocktail besonders gut? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte die Sportshow mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Das Players Championship 2017 jetzt Thema hier bei uns bei Nur Golf auf meinsportradio.de mit Felix Haselsteiner und Malte Asmus. Felix, und wir müssen, bevor wir den Sieger Siwoo Kim nochmal richtig herausheben für seine minus 10, hatte sich ja durchgesetzt gegen die geteilten Zweiten Ian Poulter und Louis Oosthuizen, die mit minus 7 am Ende ins Clubhaus kamen, also 3 Schläge Abstand auf den Sieger hatten, müssen wir nochmal auf die eingehen, die alle eben nicht da vorne gelandet sind. Beim The Players Championship jährlich natürlich die Creme de la Creme am Start. Es waren sie alle dabei. Rory McIlroy sein Comeback gegeben nach der Hochzeit. Der Masters-Sieger Sergio Garcia hat sein Comeback gegeben. Nach dem Masters-Sieg den ersten Auftritt wieder gehabt. Dustin Johnson war dabei. Ach, es waren alle dabei. Aber alle großen Namen hatten Probleme an diesem Wochenende.
Aber wirklich alle. Also es war wirklich faszinierend, das zu sehen, dass durch die Bank die besten Spieler der Welt harte Probleme hatten mit dem gesamten Platz, nämlich natürlich war 17, 18 wieder mal für viele dann der Endpunkt, wie auch wir gleich nochmal auf JB Holmes zu sprechen kommen müssen, der das schön vorgemacht hat. Aber es gibt wirklich, es ist wirklich beeindruckend zu sehen gewesen, dass alle die, die bis zur vierten Runde ganz vernünftig dabei waren, also Sergio Garcia zum Beispiel, der ja vernünftig gespielt hatte, selbst ihn hat es dann irgendwann erwischt. Also eine der vier Runden war bei allen großen Spielern, die wir vor dem Turnier natürlich vorne gesehen hätten, war schlecht. Und das ist schon einzigartig und zeigt eben die Schwierigkeit dieses Platzes.
Und dann kommt ein 21-jähriger Südkoreaner, der mit 17 es auf die PGA-Tour geschafft hat, damals die Q-School absolviert hat, der auch im letzten Jahr dann seinen großen Durchbruch gehabt hatte bei der Windham Championship, seinen ersten Turniersieg eingefahren hat. Und der hat diesen Platz dann sehr, sehr stark auseinandergenommen. 69, 72, 68, 69, also eine 72 schon sein schlechtestes Ergebnis. Der hat ein wirklich phänomenales Wochenende, phänomenale Woche gehabt in Pontevedra Beach.
Ja, also Siwoo Kim, also wer auf Siwoo Kim getippt hat, der hat ja auch, weiß nicht, was der jetzt bei den Wetten gewonnen hat. Das müssen ja Wahnsinnsbetriebe sein, weil ich meine, er hat schon gezeigt, dass er gutes Golf spielen kann. Ja. Auch Anfang der Saison hat er nicht schlecht gespielt. Er hat letztes Jahr das Wyndham Championship gewonnen, was auch normalerweise ein Turnier ist, was sehr gut besetzt ist. Aber dass er so konstant auch gegen Ende dann spielt, hat mich persönlich auch wahnsinnig überrascht, weil er hat über die letzten Löcher überhaupt keine Schwäche gezeigt. Er hatte zwischendrin mal eine Phase in der vierten Runde, wo er ein bisschen unter Druck gekommen ist, aber er hat sich wahnsinnig gut gerettet, also wirklich mit dem Stil eines Phil Mickelson, da sein kurzes Spiel zusammengehalten, und das war schon wirklich beeindruckend zu sehen.
Ging alles gut los, gleich mit dem Birdie an der 1. Es folgten zwei weitere Birdies auf der Front 9, an der 7 und an der 9 und dann die Back 9. Ganz solide Paar gespielt.
Also komplett solide runtergespielt. Er hat es auch taktisch klug gespielt, weil er hat nicht zu viel riskiert. Wenn er in unter Druck war, hat er sich die Zeit genommen, hat sich, ich kann mich noch erinnern, auf dem 13. Loch, das ein schwieriges Paar 3 war gestern mit der Fahnenposition, die hinten am Grün war, hat er das extrem gut gemacht, weil er eigentlich seinen Schlag zu lang hatte, das heißt, er hatte einen schwierigen Rückchip, hat ihn sich perfekt angeschaut, hat ihn den perfekten Punkt getroffen, dass der Ball nahe zur Fahne kommt, und das waren die Schläge, die am Ende so ein Turnier dann nach Hause bringen, weil du musst dann da sein, wenn du unter Druck bist.
Mhm. Er war der jüngste Mann, der jemals eine PGA-Tour-Karte sich erspielt hat. Jetzt ist er der jüngste Mensch, der das Players Championship gewonnen hat, damit den Altersrekord von Adam Scott aus dem Jahr 2004, als der mit 23 Jahren das Turnier gewonnen hatte, sogar nochmal unterboten mit 21. Zweiter Südkoreaner nach KJ Choi, der das Players gewinnt. Also dem muss man jetzt nicht nur nach diesem Auftritt, sondern überhaupt nach seinen letzten Auftritten und nach seinen letzten ein, zwei Jahren auf der PGA-Tour schon konstatieren, das kann ganz großer werden.
Das kann auf jeden Fall ganz großer werden. Und ich glaube, Golf in Südkorea hat schon, gerade durch KJ Choi, der ja der Erste war, der auf der PGA-Tour Erfolge gefeiert hat, schon massiv dazu gewonnen. Das sieht man an Siwoo Kim, dass dieser Spirit auf einmal da ist, auch jetzt auf der PGA-Tour Erfolge feiern zu wollen. Und das ist schon, ich glaube, wir werden in den nächsten Jahren viel von Siwoo Kim sehen, weil er hat einen extrem ruhigen, konstanten Schwung, ist ein, natürlich noch mit seinen 21 Jahren ein total unspektakulärer Typ, aber er hat ja, was ich gestern sehr interessant war, sofort mit den Fans, die Amerikaner würden sagen, gebondet. Also das gesamte Publikum hat ihn eigentlich total unterstützt, was ich jetzt noch nicht so gesehen hatte, weil normalerweise sind die Amerikaner schon sehr auf ihre amerikanischen Golfhelden beschränkt. Aber nein, bei Siwoo Kim haben sie ihn massiv nach vorne gerufen.
Mhm. Kommt auch einfach gut an, guter Typ. Und wie gesagt, da kann einiges noch kommen. Wird jetzt ja auch in die Top 30 in der Weltrangliste nach diesem Turniersieg vorstoßen. 1,89 Millionen Dollar kriegt er obendrein noch. Eine 5 Jahre Ausnahmegenehmigung für die PGA-Tour. Also die ist auch erstmal sicher. Da kann er erstmal weiter planen. Die nächsten 3 Jahre wird er beim Masters, bei den US Open und beim The Open Championship antreten dürfen. Also hat sich in jedem Fall gelohnt für ihn. Und er hat ja große Namen geschlagen. Wir hatten es eingangs schon gesagt, wer da alles letztlich aufgeplatzt ist, aber wer auch letztlich im Duell oder noch mit in der Verlosung war für den Sieg jetzt am Schlusstag. Zum Beispiel Ian Poulter, der hat ja mit Ach und Krach seine Tourkarte überhaupt behalten können, nachdem man diesen Rechenfehler oder diesen Kalkulationsfehler festgestellt hatte, dass man seine Ausnahmegenehmigung, seine Medical Exemption auf Grundlage von falschen Daten berechnet hat, sondern es hätte ja für ihn eine vergangene Saison noch zählen müssen und nicht die neuen Regularien. Jetzt hat er die Tourkarte ja behalten und er hat sie mehr als gerechtfertigt.
Auf jeden Fall. Hab mich total persönlich gefreut für Ian Poulter, weil er ist ein guter Typ, er ist ein Typ, der im Golfsport auch gut tut, weil mit seiner wahnsinnig offenen Art und seiner Emotionalität natürlich andere Elemente nochmal reinbringt. Und ja, er hat sich extrem schwer getan in den letzten Jahren, aber das muss man ja auch sehen, wo das herkam. Ian hat sich, glaube ich, 2-3 Mal verletzt, hatte immer wieder massive Rückenprobleme. Es war jetzt nicht so, dass er einfach schlecht Golf gespielt hat, sondern es waren schon Faktoren von außen, die dazu geführt haben, dass er ein bisschen unten durchgerutscht ist. Und umso besser ist es dann, dass er gerade bei so einem großen Turnier wie im Players wieder zurückkommt und hat wirklich hervorragend gespielt über alle 4 Tage, sehr konstant gewesen. Herausragend war natürlich seine 67 am Freitag, die, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber sicher zu den besten Runden zählt. Mhm. Ich glaube, die 66 war die beste Runde der Woche. Und insofern, ja, starke Leistung von Ian Poulter. Und natürlich müssen wir nochmal seinen Schlag auf der 18 herausheben.
Ja, mach's doch einfach.
Ja, ich gerne. Also, ich glaube, Ian wollte auf der 18, seinem letzten Loch, 72, dieses Loch nochmal alles riskieren. Mhm. Hat blöderweise den Drive. Es gibt ja auf der 18 zwei Wege, wie man sich schlecht positionieren kann. Einmal natürlich links im Wasser, was besonders schlecht ist. Er hat sich rechts in das Rough gelegt, was auf das 18. Grün eine miserable Position zum Anspielen ist. Erst recht, wenn man da liegt, wo er lag, weil er hatte eine wahnsinnig blöde Position in diesem dichten Rough. Mhm. Das hat dazu geführt, dass er den Ball, wie man auf Englisch so schon sagt, geschenkt hat. Dann ist er ihm rechts weggebrochen, ist in den Wald reingeflogen, wo er in einem Busch gelandet ist, einen dritten Strafschlag kassiert hat, weil er den Ball droppen müsste und befreien wollte. Und dann hat er ein wahnsinnig kleines Fenster gehabt, wo er durchspielen konnte auf das Grün. Mhm. Und ich habe noch die Worte, ich musste das dann leider, muss man dazu sagen, Carlo Knaus ertragen, und ich habe noch seine Worte im Kopf. Ja, Ian müsste jetzt eigentlich schon einlochen, damit er noch irgendwas gefährden könnte. Und dann kommt dieser Ball und rennt am Ende wirklich aus 110 Metern, aus einer wahnsinnig schwierigen Position, um die 20 Zentimeter am Loch vorbei. Also es war ein surrealer Schlag, ja. Und ich glaube, es war, wenn der reingegangen wäre, wäre es einer der größten Momente des Players Championship aller Zeiten gewesen.
Definitiv, wirklich großartiger Schlag, auch so, dass er nicht reingegangen ist, trotzdem den so dahin zu legen, da muss man schon wirklich klasse Golf für spielen können, und das kann Ian Poulter, auch wenn er an der 12 ja auch einen Bogey kassiert hat, was ihn dann letztlich auch ja um den Sieg vielleicht gebracht hat?
Ja, hat ihn um den Sieg gebracht, aber man muss auch dazu sagen, dass ich glaube, sie haben beide, also Oosthuizen und Poulter, die am Ende doch die besten Kandidaten da waren, um Siwoo Kim noch zu gefährden. Mhm. Sie haben schon beide auch darauf spekuliert, dass dem jungen Südkoreaner da noch mal ein oder zwei Fehlerchen unterlaufen, was ja auch möglich gewesen wäre. Aber dass Siwoo Kim da natürlich 9 Pars hintereinander spielt auf den zweiten 9, ist schon brutal solide gewesen. Und ich glaube, er war dann auch der verdiente Sieger.
Unter Druck, dann hat er die Nerven behalten und eben die 69 hingezaubert. Poulter mit einer 71 ins Clubhaus gekommen und Louis Oosthuizen mit einer 73. Die beiden dann, wie gesagt, auf dem geteilten zweiten Platz. Der geteilte vierte Platz, unter anderem eingenommen von Rafa Cabrera Bello, und dem ist was ganz Besonderes gelungen, nämlich das allererste Albatros in der Geschichte des TPC Sawgrass an dem Par 5 am 16. Loch.
Also, ich habe sowas noch nie gesehen wie die letzten 3 Löcher von Rafa Cabrera Bello. Das war unglaublich, weil er hat, wie gesagt, der zweite Schlag auf der 16 ist ein Schlag, der möglich ist, den nah an die Fahne zu bringen. Aber bei der Fahnenposition, die sie am letzten Tag jetzt hatten, sind eigentlich alle Spieler, die das Grün attackiert haben mit dem zweiten Schlag, sind über die linke Grünhälfte gegangen, die natürlich sicherer ist, ist weiter weg vom Wasser. Und ich bin ja nicht sicher, ob Rafa das so beabsichtigt hatte, dass er den so aggressiv gespielt hat. Mhm. Er kriegt dann auch noch einen Wahnsinns-Bounce und am Ende rollt der Ball ins Loch. er konnte es selber nicht glauben. Ich glaube, keiner konnte das so wirklich in Worte fassen, weil, also, wie das halt, ein Double Eagle, Albatros, wie war der englische Kommentar so schön? It's a double eagle, it's an albatross, don't care, it's a big bird. Ja. Also insofern, unglaublicher Schlag und natürlich eine ganz spezielle Geschichte jetzt beim Players 2017.
Definitiv. Rafa Cabrera-Bello, also ein ganz, ganz dicker Vogel und ein paar andere dicke, aber dicke Klöpse, die müssen wir gleich besprechen hier bei nurgolf auf meinsportradio.de, denn es gab nicht nur so positive Nachrichten wie die, die wir eben vermeldet haben, nicht nur so großartiges Golf, sondern auch diverse Einbrüche und über die sprechen wir gleich hier bei nurgolf auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Tobi von Hannover liebt die 96 Show bei meinsportradio.de. Wir sprechen jede Woche über die Roten aus Hannover, selbstverständlich auch in Liga 2. Wenn dir gefällt, was du hörst, wir freuen uns sehr über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Hallo, hier ist Benny Hövedes und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
Nur Golf auf meinsportradio.de, heute mit Felix Haselsteiner und Malte Asmus und wir sind beim The Players, haben den Sieger und die Erstplatzierten bereits gewürdigt und deren hervorragende Leistung vor allen Dingen gewürdigt. Tsivo Kim, Ian Poulter, Louis Oosthuizen und auch Rafa Cabrera-Bello. Jetzt müssen wir aber über die sprechen, die auch gerne da vorne gestanden hätten, die auch bis zum letzten Tag eigentlich da in Richtung Spitze durchaus unterwegs waren, dann sich aber komplett rausgeschossen haben. Felix, so zum Beispiel JB Holmes, der ist mit einer 84 am Sonntag dann ins Clubhaus gekommen. Mit großen Ambitionen in Führung liegend gestartet und am Ende zu Tode betrübt gewesen.
Also das ist schon beeindruckend gewesen, dass JB Holmes, also der 84, das war die schlechteste Runde, nicht nur dieses Jahr beim Players, sondern seit 2009 gab es keine schlechtere Runde als der 84. Er hat es dieses Jahr geschafft, das auch noch in der letzten Runde und im letzten Flight zu spielen. Das, ich weiß nicht, ich konnte es jetzt leider nicht mehr recherchieren. Ich glaube nicht, dass es sowas beim Player, auf der PGA Tour schon mal gegeben hat, dass jemand derart abgestürzt ist. Das ist eine 12-Überrunde. Das muss man erstmal in Worte fassen. Das muss man erstmal als JB Holmes auch verarbeiten, weil ich meine, ich glaube, wenn man ihm das dann zugeschaut hat, er hat kreuz und quer geschlagen. Wirklich. Also es war faszinierend zu sehen. Er hat keinen Approach getroffen. Es war wirklich grauenvolles Golf und das in der Position, in der er sich gebracht hatte, dass er im letzten Flight spielt. Das ist eine Sache, an der wird er, glaube ich, länger knabbern, weil sowas bringt einen schon sehr durcheinander.
Eine extrem bunte Scorekarte, wenn wir mal drauf gucken. 2 Pars nur an der Frontline oder auf der Frontline und 2 Pars auf der Backline und an der 17 8 Schläge für das Par 3 gebraucht. Das ist ein Quintuple-Bogey.
Ja, es war ganz traurig zu sehen, vor allem oft diese Quintuple-Bogeys auf der 17, die passieren ab und zu, aber meistens kommen sie dann, wenn Spieler nicht den realistischen Approach haben und sagen, ich gehe zur Dropping Zone nach dem ersten verhunzten Schlag. JB Holmes hat das eigentlich gemacht. JB Holmes hat den ersten von einem normalen Abschlag gespielt und ist dann zur Dropping Zone gegangen und hat dann von dort aus noch mal 2 Schläge ins Wasser gespielt, was natürlich schon, also das ist einzigartig und wenn man sich vorstellt, dass die Jungs ihr Leben lang mit diesem Sport verbringen, und dann nicht fähig sind, aus was sind das, 80 Metern von der Dropping Zone einen Grün zu treffen. Das ist, da wird es sich hinterfragen müssen, absolut.
Ja, hast du Scheiße am Schuh, in dem Fall passt absolut. Das mal wieder. Kyle Stanley, ein bisschen besser unterwegs, aber mit einer 75 natürlich sich auch um alle Möglichkeiten bei diesem Turnier gebracht.
Ja, ist schade, weil Kyle Stanley läuft eigentlich so ein bisschen unterm Radar auf der PGA Tour, hat ja ich habe gestern noch ein Foto gesehen, wo er eigentlich mit DJ und vielen anderen bekannten Gesichtern, Webb Simpson, die alle heute auf der PGA Tour spielen und Turniere gewinnen und Majors gewinnen, hat er damals den Walker Cup gespielt vor einigen Jahren. Und seit dann hat er so ein bisschen den Anschluss verloren und das wäre jetzt natürlich seine Gelegenheit gewesen, da wieder ganz groß nach vorne zu kommen. Ist schade, dass er sich dann am Ende so rausgeschossen hat, weil eigentlich hat er aus meiner Sicht in der zweiten und dritten Runde mit Abstand das konstanteste Golf gespielt.
Nur dann eben leider auf der Schlussrunde dann nicht mehr die 75, dann am Ende zu viel. Wir hatten eingangs schon mal über die ganzen großen Namen gesprochen, die natürlich immer dann als Mitfavoriten gelten. Rory McIlroy, Sergio Garcia. Wir hatten noch so viele, da können wir jetzt erwähnen, Dustin Johnson, ach komm.
Phil Mickelson
natürlich auch, der ohne wirklich große Trainingsleistung da an den ersten zwei Tagen schon wirklich gute Runden gespielt hat, am Ende dann aber auch keine Rolle mehr gespielt hat. Die Kollegen von der PGA Tour, die hatten im Vorfeld des Players Championship ja schon mal so einen Favoritencheck gemacht und gesagt, wer eigentlich überhaupt nicht gewinnen kann, weil in der Geschichte des Turniers sich solche Konstellationen eben ergeben haben, dass man da mittlerweile schon Trends ablesen kann. Also der Masters-Sieger war sowieso schon raus, das haben die Kollegen von der PGA Tour gesagt. Der Titelverteidiger auch raus, weil noch nie ein Spieler seinen Titel beim The Players Championship verteidigt hat. Damit Jason Day schon raus. Sie kam, kurz lange Rede, kurzer Sinn, am Ende allerdings auf Rory McIlroy als wahrscheinlichsten Sieger. Nur da war wahrscheinlich der Rücken im Weg diesmal.
Ja, schöne Statistik. Ich fand, das war ein wunderbarer Text. Lohnt sich auch nochmal nachzulesen, wie sie das hergeleitet haben, dass Rory McIlroy das Players Championship gewinnen wird. Ist natürlich im Golf immer schwer möglich, das dann so fest zu sagen. Erst recht, wenn Rory einen dann im Stich lässt und es nicht schafft, eine Runde in den 60ern zu spielen über vier Tage. Ja, man kann sagen, dass sein Rücken im Weg war. Man kann auch sagen, dass sein Ehering im Weg war, den er zum ersten Mal getragen hat. Habe ich auch gestern kurz gehört im Kommentar, dass das natürlich den Griff komplett verändert.
Aber ist ungewohnt. Ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, auf ganz anderem Niveau, aber auch das beim Putten oder auch beim Schlagen, es ist schwierig.
Ich kann das ehrlich gesagt nur nicht beurteilen.
Wirst du irgendwann auch noch merken, aber das ist schwierig. Ist schwierig.
Aber ja, gut, dann lassen wir es den Ehren gewesen sein. Auf jeden Fall hat Rory McIlroy nicht gut genug gespielt, um irgendwie das Players mitzubestimmen. Aber was man natürlich herausheben muss, so schlecht er gespielt haben mag, er hat natürlich nicht das geschafft, was Jason Day, sein Partner in Crime, wenn es um große Turniersiege geht, geschafft hat. Nämlich Jason Day hat einfach mal auf 16 und 17 drei Wasserbälle gehabt, die dann zu einer 80 geführt haben. Und das ist schon sehr beeindruckend, dass jemand mit der Klasse eines Jason Day, der auch hundertprozentig weiß, wie er 16, 17, 18 diese schwierigen Löcher zu Ende spielen muss, um eine solide Runde zu spielen, dass so jemand dann derart abstürzt und drei Bälle ins Wasser schießt, das ist schon einzigartig. Ja.
Das ist schon wirklich heftig. Aber zu Rory McIlroy nochmal kurz zurück. Also er selber hat vor allen Dingen den Rücken für diese Leistung oder für seinen insgesamt geteilten 35. Platz am Ende verantwortlich gemacht. Hat gesagt, er müsste jetzt auch erst nochmal sich untersuchen lassen, nochmal gucken, was da genau ist, ob es denn vielleicht die alte Verletzung ist, die da wieder aufgetreten ist. Auf jeden Fall meinte er, es wäre besser, es wäre nicht ganz so schmerzhaft wie beim letzten Mal. Hätte aber trotzdem Konsequenzen, er müsse seiner Frau nämlich jetzt den Rücken zudrehen beim Schlafen, weil er nur auf der rechten Seite liegen kann, und das hat wohl schon zu einigen Verstimmungen geführt, und aber er konnte es entschärfen. Also hoffen wir mal, dass da keine zwischenmenschlichen Probleme dann raus resultieren und dass er die Rückenprobleme dann vor allen Dingen auch schnell wieder
los. Dazu gibt es dann gleich nachher von uns im Bunte-Podcast.
Ganz genau, da werden wir natürlich auch noch drüber berichten, aber sowas Buntes muss natürlich auch mal sein bei uns. Wir werden aber jetzt gleich wieder faktenlastiger und vor allen Dingen sportlicher, denn du hattest ja schon die Runde von Jason Day angesprochen, eine 80, eine 82 sogar. Die hat John Rahm gespielt am letzten Tag.
Ha, John Rahm, ja. War auch für mich ein Kandidat für ganz vorne, weil er eigentlich ja sehr, sehr solides Golf gespielt hatte und nie groß raus war aus diesen Turnieren. Aber er hat ja dann auch das MDF bekommen. Das ist ja eine neue Regelung, dass nach dem dritten Tag nochmal ein kleiner Cut gemacht wird. Und ich glaube, dass die besten 60 und geteilten, oder man korrigiere mich da gerne, die besten 69 und geteilten waren es in dem Fall, bleiben dürfen. Der Rest fliegt nach dem dritten Tag raus, und da war natürlich seine 82 an dem Tag. Ich meine, wie lang hat John Rahm jetzt keine 82 mehr gespielt? Ich glaube, das war seine schlechteste Runde auf der PGA Tour. Ja. Und das ist natürlich für so einen jungen Kerl schon schwierig zu verarbeiten, glaube ich, wenn du auf einmal dein Spiel so derart verlierst. Mhm.
Ist aber, glaube ich, wichtig, dass er auch so eine Situation mal durchmacht, denn seit er im letzten Jahr auf die Tour gekommen ist, ging es für ihn ja eigentlich nur bergauf oder zumindest immer nur in hohen Regionen. Sowas jetzt mal durchzumachen, für die Karriere vielleicht gar nicht so schlecht.
Sicherlich. Wird er auch seine Lehren draus ziehen. Ich glaube, J.B. Holmes hat das gestern wunderbar gesagt, nach seiner 84, es wird irgendwas draus zu lernen geben aus dieser Runde. Er kann im Moment noch nicht sagen, was, aber es wird was zu lernen geben und er wird das irgendwann kapieren. Und ich glaube, genauso muss John Rahm da reingehen und sagen, passiert, ist blöd, aber ich ziehe mir den Lern draus. Vielleicht habe ich irgendwelche Fehler gemacht in der Vorbereitung. Vielleicht habe ich mich zu wenig auf meine langen Schläge konzentriert. Irgendwas wird es geben, wo er sagt, für sich persönlich, das wird er draus mitnehmen.
Und sein Trainer, der Bruder von Phil Mickelson. Und Phil Mickelson, die werden ihm wahrscheinlich da auch ein bisschen Unterstützung geben können. Denn wenn einer viel durchgemacht hat in seinem Leben und in seiner sportlichen Karriere, dann ist es auch Phil Mickelson. Entweder Hop oder Top.
Ja, Phil Mickelson haben wir, glaube ich, schon mal darüber geredet, dass er schon so eine Mentorrolle für John Rahm spielen kann. Gut, und Mentoren sind immer dann gefragt, wenn es mal nicht gut läuft. Und insofern hoffentlich finden die beiden in der Woche jetzt mal Zeit, auf einen Kaffee zu gehen und das mal durchzusprechen.
Das werden sie sicherlich finden. Bernd Wiesberger, über den müssen wir natürlich auch sprechen. Geteilter Zwölfter, am Ende sich auf der Schlussrunde nochmal 4 Plätze nach oben gespielt. 75, 71, 68, 72. Dein Lieblingsspieler, deshalb müssen wir ihn natürlich erwähnen. Wie bist du zufrieden?
Malte, ich dachte schon, du navigierst geschickt um Bernd Wiesberger herum.
Nein.
Aber nee, müssen wir erwähnen, können wir gerne immer erwähnen in diesem wunderbaren Podcast. Bernd Wiesberger hat nach der 75 am ersten Tag, waren wir in Österreich alle, glaube ich, schon so ein bisschen besorgt, dass vielleicht doch wieder das Players ein bisschen zu groß für ihn sein könnte. Aber er hat so überragend gespielt am Freitag. Also das muss man wirklich herausheben, weil die Freitagsbedingungen waren sehr schwierig. Er hat das Glück gehabt natürlich, dass er in der Früh gespielt hat und hat diese Position perfekt ausgenutzt, hat eine 68 gespielt. Und ja, gestern, eigentlich wäre er in die Top 10 reingerutscht, hätte er nicht auf der 18 einen wahnsinnig blöden Double Bogey gespielt. Er hat bis dahin sehr solide gespielt, hat sich eigentlich mehr Birdie-Chancen erarbeitet, hätte durchaus noch den einen oder anderen Schlag gut machen können, aber am Ende ist es dann natürlich blöd, wenn man auf dem 72. Loch, er hat gesagt, er hat seinen ersten Wasserball diese Woche gehabt auf dem 72. Loch und das ist natürlich eigentlich eine gute Nachricht, über 71 Löcher in Sawgrass keinen Ball ins Wasser zu schießen, aber wenn es dann am 72. passiert, ist natürlich trotzdem blöd und das hat so ein bisschen am Ende den Spirit aus seiner Runde genommen. Was ich schon einmal sagen muss, und da muss ich jetzt mit meinem Patriotismus als Österreicher massiv die amerikanische Regie kritisieren, weil es gab wirklich viele, viele Kandidaten, die gestern eine sehr, sehr schlechte Runde gespielt haben und sie alle haben mehr Sendezeit bekommen als Bernd Wiesberger oder auch Alex Noren, die beide eigentlich sehr solide gespielt haben, viele gute, lange Birdie-Putts hatten, die sich auch gelohnt hätten zu zeigen. Und ich verstehe es einfach nicht, dass ich verstehe es aus ihrer Perspektive, aber es frustriert mich irgendwie, dass sie da diese wahnsinnige amerikanischen Fokus immer noch haben und dann mit Kandidaten, Entschuldigung, ich will nicht zu nahe treten, aber wie Yuta Ikeda um die Ecke kommen, von dem wir, glaube ich, 6 oder 7 Schläge hintereinander gesehen haben, wo ich mir einfach nur gedacht habe, okay, spielt keine Rolle fürs Turnier, spielt keine besonders gute Runde, aber er wird mehr gezeigt als Bernd Wiesberger. Und das hat mich schon, muss ich sagen, sehr frustriert. Und da muss ich erstmal kurz diese Plattform hier nutzen, um das loszuwerden.
Korrekt, die Kollegen der PGA Tour werden das aufnehmen und werden das mit Sicherheit, weil die wissen das, die verfolgen uns jede Woche, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Und die haben vor allen Dingen auch Justin Rose öfter gezeigt als Bernd Wiesberger. Und Justin Rose, gut, großer Name, Olympiasieger, Masters-Vize in diesem Jahr, geteilter 65. am Ende geworden, aber einen wirklich sehr, sehr genialen Putt gehabt.
Ja, hat einen genialen Putt gehabt. War leider einer der wenigen genialen Momente seiner Runde gestern, aber ja, gut, was will man sagen? Justin Rose ist halt einer von vielen großen Namen, die diese Woche gescheitert sind.
Aber er hatte wirklich diesen Putt und den haben sie auch gezeigt und da konnte man schon sehen, oben an seinem Score stand, glaube ich, +6 oder +8 und dann zeigten sie diesen Putt und dann dachte ich schon, okay, jetzt kommt irgendwas wirklich Großartiges. Es war schon eine ziemliche Entfernung und auch ein fieses Break und er hat es wirklich gut gelocht. Geteilter 65. am Ende geworden, 4 Plätze vor Martin Keimer, der durfte immerhin alle 4 Tage mitspielen.
Ja, muss man ja schon als Erfolg werden beim Players Championship, wenn man alle 4 Teile spielen darf. Ja, ist natürlich super schade für Martin, dass er sich am Samstag und am Sonntag eher so rausgeschossen hat, weil die 2 72er Runden, mit denen er gestartet ist, haben ihn eigentlich in eine sehr gute Position gebracht. Ich meine, wenn man mal schaut, wo man mit Even Par jetzt am Ende gelandet ist, das war um den 20. Platz herum, da wäre er locker dabei gewesen. Und insofern er hat einfach zu wenig Grüns getroffen in diesen letzten zwei Tagen. Und das, ja, kann gut gehen, wenn man wie Siwoo Kim dann wahnsinnig viel rettet, kann aber auch blöd aussehen, wie man bei Martin Keimer in seiner 75 und 78 gesehen hat.
Also er durfte zumindest an allen vier Tagen spielen. Alex Shaker, der musste nach drei Runden seine Koffer packen, aber für ihn auch zumindest gesundheitlichen Fingerzeichen in die richtige Richtung. Der hatte ja in der Vorwoche noch wegen Rückenproblemen aussteigen müssen. Also so konnte er zumindest mithalten und zumindest durchspielen, auch wenn seine Ergebnisse von 75, 70 und 79 natürlich auch viel Luft nach oben haben.
Viel Luft nach oben. Schade auch für mich, weil ich hatte ehrlich gesagt Alex Shaker als Geheimfavoriten auf der Liste. Ja, ist nichts draus geworden. Kann man nichts machen. Aber ja, wie du sagst, ist auf jeden Fall Zeit in die richtige Richtung, dass er mit seinen Verletzungsproblemen zumindest bis auf den letzten Tag gut klargekommen ist.
Ja, und Bernhard Langer, der ist am Cut gescheitert. 71 und 78, der Altmeister mal wieder auf der PGA-Tour zu Gesicht bekommen. Immer schön, ihn zu sehen, aber ja, sportlich, da kann er mehr, auch trotz seiner fast 60 Jahre.
Ja, natürlich kann er da mehr, aber man muss da auch realistisch bleiben. Er ist da umgeben von Typen, die deutlich mehr trainieren als er, die deutlich mehr Turniere spielen als er, und insofern vollkommen in Ordnung, dass Bernhard Langer kann nicht bei jedem Masters, bei jedem Player so mit von mitspielen, wie wir das in Deutschland natürlich gerne sehen würden, weil ja, natürlich ist er immer noch ein großer Name und wird immer noch angeführt, wenn es darum geht, dass man zeigt, dass alte Spieler auch noch vorne mitspielen können, aber in dieser Woche hat er das nicht sein können. Da hat das eher sein Kollege Vijay Singh nochmal bewiesen.
Und auf den kommen wir auch gleich nochmal, aber wir schauen vorher nochmal kurz, mit wem Bernhard Langer denn ebenfalls den Cut verpasst hat, wer auch noch bei plus 5 liegt, Matthew Fitzpatrick zum Beispiel. Ein ganz junger Mann, auch der mit dem gleichen Score wie Bernhard Langer raus, Charles Schwartzel sogar noch einen Schlag schlechter, Ernie Els, Anirban Lahiri, also das sind schon große Namen, die es dann eben nicht geschafft haben, das eben auch nochmal zur Einordnung der Leistung von Bernhard Langer. Ja, Vijay Singh hast du angesprochen, schilder kurz deinen Eindruck von ihm.
Ja, ich war ehrlich gesagt wirklich überrascht, dass er seine gute Runde, das war eine 70 am ersten Tag, am zweiten Tag nochmal bestätigen konnte, hat dann 68 hinterher gespielt. War lustig, weil da waren die amerikanischen Kommentatoren, glaube ich, selber etwas überrascht, dass Vijay nochmal so große Geschütze auffangen kann. Umso bitterer war es dann, dass er am dritten Tag eine schlechte Runde hatte mit der 79, weil er am vierten Tag wieder mit der 70 voll dabei war. Das heißt, er hätte mit der 70, 68, 70 wirklich ganz vorne mitspielen können und hat halt dazwischen eine Runde gestreut, die einfach zeigt, wir haben es letzte Woche mal diskutiert, was Golf ausmacht und was das Zählwertspielformat ausmacht. Und das ist eben genau das Spannende, dass du über 72 Löcher keine echten Fehler machst und keine Runde dabei hast, wo es einfach nicht gut läuft, ist einfach unheimlich schwer, und das sieht man an so vielen Beispielen jetzt beim Players Championship, dass dieser Platz einfach es bestraft, wenn du einmal nicht den perfekten Tag hast und dann wirst du dieses Turnier auch nicht gewinnen.
Und gerade der Moving Day war ja bei einigen der Tag, wo es dann eben nicht so funktionierte wie an den Tagen davor oder eben auch danach. Vijay Singh mit 79 natürlich ein ganz besonderes Beispiel. Und der hat sich dann im Anschluss an das Turnier von seinem Caddy getrennt, Kim Henley, mit dem er erst seit März zusammengearbeitet hat, aber nicht besonders gut, denn vor den Players hatten sie zusammen drei Cuts in Serie verpasst. Warum sie sich getrennt haben, das wurde nicht öffentlich gemacht. Das wurde auch sehr kryptisch verkauft. Du hast wahrscheinlich auch keine anderen Informationen gehört, als dass sie sich getrennt haben.
Ich habe nur gelesen, dass sie sich getrennt haben. Ja, ist schon interessant, weil normalerweise, wenn man eine Caddy-Beziehung, das klingt jetzt so hochgeschwollen, aber wenn man eine Caddy-Beziehung eingeht, dann sollte man sich schon relativ sicher sein, dass man da auf einem richtigen Pfad ist, sonst macht man das nicht dauerhaft, aber ja, sieht man eigentlich selten, dass man sich dann so früh wieder trennt.
Ja, und es scheint irgendwas Zwischenmenschliches auf jeden Fall zu sein, denn der Caddy fragte auch, please don't ask for details, hat er getwittert, also Raum für Spekulationen wollen wir an dieser Stelle natürlich nicht weiterführen. Bringt ja auch nichts. Da wird sicherlich in näherer Zukunft dann das ein oder andere auch nochmal bekannt werden. Und da werden wir natürlich auch drüber sprechen hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Lass uns nochmal auf den Platz schauen. Insgesamt die Bedingungen, die waren wirklich tough.
Ja, es war sehr tough. Was interessant war, dass man am Samstag und am Sonntag komplett unterschiedliche Windrichtungen hatte. Das hat es natürlich nochmal viel spannender gemacht, auch als Zuschauer. Auch da möchte ich nochmal die 17 rausheben. Am letzten Tag mit der Fahnenposition rechts hinten, das ist ja ganz klassisch und extrem schwierig anzuspielen, auch ohne Wind. Dann kam aber noch dazu, dass der Wind von rechts kam, was eigentlich eher untypisch ist. So, wenn ich meine Runde da in Erinnerung hatte, was der Caddy so erzählt hat, der da bei uns mitgelaufen ist, dass der Wind meistens durch diese kleine Schneise vom 18. Loch rüberkommt. Und dieser Wind von rechts hat dieses Loch auch nochmal so schwierig gemacht, weil man natürlich die rechte Position müsste man dann eigentlich angreifen, indem man ihn aufs Wasser rausspielt und ihn dann reinkommen lässt. Extrem risikoreicher Schlag, hat fast niemand gespielt. Ja, und das zeigt halt auch, wie variabel dieser Platz ist, weil es keine echte vorherrschende Windrichtung gibt und das ist für Golfer einfach unheimlich schwer einzuschätzen.
Also wirklich sehr, sehr tough, sehr, sehr fordernd und sehr, sehr herausfordernd natürlich dieses Turnier, The Players Championship, das große Highlight im Mai, aber die nächsten Highlights lassen ja nicht mehr lange auf sich warten, denn Mitte Juni geht's ja schon weiter mit der US Open und eine Woche danach, da geht's auf die European Tour in München, da geht's nämlich dann zur Sache in München-Eichenried bei der BMW International Open und mein Sportradio.de wird live von diesem Turnier berichten. Wir sind an allen vier Turniertagen live für euch dabei, umfängliche Live-Berichte bei uns, Hintergründe, Analysen, alles, was ihr so braucht, um über das Turnier in München im Bilde zu sein. Und mein Sportradio.de überträgt nicht nur auf mein Sportradio.de live, sondern wir sind auch offizielles Turnierradio der BMW International Open 2017 und da freuen wir uns schon wirklich sehr drauf auf dieses Event. Und jetzt freuen wir uns gleich noch auf die European Tour. Wir schauen nämlich noch zu Sebastian Heisele und dessen Superplatzierung in Portugal.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Nur Golf auf meinsportradio.de mit Felix Haselsteiner und Malte Asmus und wir schauen auf die Open de Portugal at Morgado Golf Resort in Portimão in Portugal. Natürlich ein Turnier, was in Abwesenheit der großen Topstars ein wenig von den Namen gelitten hat. Felix, wenn wir drauf gucken, man sieht natürlich nicht die großen Namen, die wir normalerweise auch von der European Tour kennen, weil die wirklich guten, wirklich Starspieler sich natürlich zum The Players abgesetzt haben.
Muss man ehrlich sagen, ich habe gestern das Feld angeschaut und kannte erstaunlich wenige Namen. Aber muss man natürlich auch anführen, ist dann eine gute Gelegenheit, um auf der European Tour mal vorne dabei zu sein für Spieler, wie wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, Sebastian Heisele.
Ganz genau, der ist am Ende geteilter Vierter geworden. Gewonnen hat Matt Wallace, der hat sich mit einem Score von minus 21 diesen Sieg dort gesichert. 3 Schläge vor Julian Suri aus den USA und Dritter, der wurde dann mit 2 weiteren Schlägen Rückstand Mathieu Pavon. Und den 4. Platz, den teilen sich Sebastian Heisele und Sam Walker bei minus 15. Sebastian Heisele mit einer 64 in das Turnier gestartet. Danach ging es dann ein bisschen weniger rasant zur Sache, aber mit 70, 71, 72 immer noch gut dabei. Nur die 72 am Schlusstag, da fehlte es dann eben doch am nötigen Punch, um ja vorne nochmal Druck zu machen.
Nach vorne wäre es, glaube ich, eh eng geworden. Das ist 6 Schläge Rückstand. Auf Platz 1 ist schon einiges. Das hat Matt Wallace sehr klar untergespielt. Und insofern, ja, gutes Resultat trotzdem für Sebastian Heisele. Hat das natürlich super ausgenutzt, dass viele große Namen nicht dabei waren. Ich glaube, Robert Rock war noch zum Beispiel dabei, den man ja kennt. Ist 12. geworden. Aber ja, muss man auch können, dass man auf der European Tour dann gut spielt, wenn vielleicht mal Gelegenheit da ist, nach vorne zu kommen.
Ganz genau. Und es haben noch ein paar andere Deutsche versucht, sich dort in Szene zu setzen und das zum Beispiel, oder als Beispiel Christian Bräunig, der hat es sogar geschafft, geteilter 26. Platz für ihn, für jemanden, der auch normalerweise nicht auf der European Tour unterwegs ist, sondern sich ja auf der Challenge Tour tummelt, der hat dort eben diesen geteilten 26. Platz gemacht und sich damit ja sein größtes bisheriges europäisches Preisgeld dann auch reingeholt. 4.450 Euro hat er gemacht, der Mann, der am 23.07.1992 geboren ist, seit 2016 Profi ist, also noch ganz frisch dabei ist. Aber für die sind es eben die guten Gelegenheiten da, sich gut zu verkaufen, sich auch mal in Szene zu setzen und eben auch bei uns hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de mal erwähnt zu werden. Moritz Lampert, 35. Platz am Ende. Felix, da wäre vielleicht auch vom Namen her, hätte man denken können, könnte auch noch ein bisschen mehr drin sein können.
Ja, Moritz tut sich noch so ein bisschen schwer diese Saison, hat nicht sehr viele gute Ergebnisse gehabt und ja, wie wir jetzt gesagt haben, wäre eigentlich mal ein Turnier für ihn gewesen, wo er mit seinem, ja, ich sag mal halbbekannten Namen auf der European Tour doch mitspielen hätte können. Was will man machen? Er wird seine Gelegenheiten nutzen müssen und ja, ich glaube, er ist schon noch ein Kandidat, den wir in Eichenried bei dem BMW Open sehen werden und der dann nochmal vielleicht auf einem heimischen Platz sehr gut spielen könnte.
Werden wir natürlich beobachten dann in München. Wir als offizielles Turnierradio der BMW International Open 2017 werden das verfolgen, werden es bei uns auf meinsportradio.de in unserer mobilen App und auch in der mobilen Turnier-App dann natürlich für euch aufbereiten. Dominik Voss müssen wir noch drüber sprechen. Geteilter 53. Wir hatten Dominik vor etwas mehr als 2 Jahren im Interview bei uns, als er eben den nächsten Schritt in seiner Karriere machen wollte. Der Schritt lässt aber weiter auf sich warten. Felix, Dominik Voss vielleicht ein bisschen früh sich voll auf die Karte Golf fokussiert, eben das Profi-Sein, ja, ein bisschen zu früh, ein bisschen zu stark betrieben?
Ja, der 1997 ist natürlich schon noch sehr jung. Ja. Ich würde ihm da einfach noch Zeit geben. Also wir haben es jetzt, wir sehen das bei so vielen großen Spielern, die heute auf der PGA Tour spielen oder auf der European Tour, dass es einfach öfter mal dauert. Und deshalb, ich würde Dominik Voss nicht zu viel Druck machen. Mhm. Er muss natürlich zusehen, dass er die European Tour Events, die er spielen kann, auch nutzt. Und insofern ist es immer schade, wenn er dann sowas wie das Portugal Open jetzt nicht ausnutzen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich sehe da weiterhin Potenzial und er muss es einfach schaffen, da die Ruhe zu bewahren. Und das Golferische hat er auf jeden Fall.
Das Golferische hat auch Florian Fritsch und auch der muss die Turniere nutzen, die ihm zur Verfügung stehen, weil er, das wisst ihr, wir haben es ja neulich auch schon bei uns im direkten Interview mit Florian nochmal selber gehört, unter Flugangst leidet, eben nur die Turniere spielen kann, die auch dann mit einem Auto zu erreichen sind. Portugal wäre da natürlich eine großartige Gelegenheit gewesen, am Ende am Cut gescheitert. Ärgerlich.
Ist schon eine interessante Geschichte, finde ich. Also das mit der Flugangst, dass er das, ja, also ich finde ja nicht so lange, das kann man doch überwinden. Also da gibt es ja Medikamente und ich frage mich da immer, ob da nicht vielleicht so ein bisschen dieser letzte Wille auch fehlt. Er muss ja nicht in Australien Turniere spielen, aber zumindest Turniere in England und so weiter wären natürlich schon wichtig, wenn er sowas häufiger spielen würde.
Also die kann er natürlich spielen, da fährt er mit dem Auto hin. Er hat das selber mal erklärt, dass eben er sich selber lange Zeit sehr viel Druck gemacht hat. Galt ja als einer der ganz, ganz großen Nachwuchshoffnungen, wurde in einem Atemzug mit Martin Keimer genannt, Anfang der 2000er Jahre als Jugendspieler noch Turnierrekorde um Turnierrekorde aufgestellt und irgendwann sich so viel Druck gemacht, dass eben diese Flugangst kam und dann hat er auch zwischenzeitlich seine Karriere auch schon mal beendet hat gehabt, wurde wieder rückfällig in Anführungsstrichen, wollte wieder Golf spielen, dann aber sagte er nur nach meinen eigenen Regeln, ich möchte mich nirgendwem, keinen Erwartungen unterwerfen, schon gar nicht so groß selber den Druck machen, ich möchte vor allen Dingen Spaß haben. Naja, und das hat er offensichtlich, sonst wird er sich diese Touren ja nicht antun und das sind ja zum Teil auch nach Nordafrika, wo er ja auch Anfang des Jahres Turniere bestritten hat, schon sehr, sehr lange Ritte mit dem Auto, aber ja, das ist sein Ansatz, müssen wir akzeptieren und respektieren.
Absolut, müssen wir auch respektieren, aber ist mir natürlich irgendwie, ja, ich bin nicht ganz einverstanden mit dem Approach, aber ja, er wird seine Gründe haben und solange es für ihn okay ist und er seine Turniere da spielt, ist es ja auch ist es ja auch das Beste für ihn.
Im letzten Jahr hat es ja hervorragend geklappt, mit dem Endspurt dann seine Tourkarte gesichert und sich da ja auch den Titel Golfer of the Year in Deutschland gesichert, weil er eben mit der wenigen Möglichkeit, die er hatte, mit den wenigen Turnieren, die ihm zur Verfügung standen, dann diese European Tourkarte geholt hat. Also auf jeden Fall vor dem Ansatz und vor der Leistung, die er dann im letzten Jahr gezeigt hat, Hut ab. Mal gucken, wie es in diesem Jahr wird, ob er die European Tourkarte weiter behalten kann. All das und noch viel mehr werdet ihr natürlich weiterhören hier bei Nur Golf auf meinsportradio.de. Wir bleiben dran, immer montags bei uns die neue Ausgabe hier auf meinsportradio.de und auch als Podcast zum Download auf unserer Webseite und auch bei iTunes. Und ich sage vielen Dank an den Kollegen Felix Haselsteiner für seine Begleitung durch die Sendung heute. Felix, danke.
Dankeschön, hat Spaß gemacht.
Nur Golf auf meinsportradio.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.